SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Abend. Seit Tagen wird diskutiert, wie es mit dem Krieg gegen die Ukraine weitergeht. US-Präsident Donald Trump hatte mit Russlands Machthaber Wladimir Putin telefoniert und über mögliche Verhandlungen gesprochen. Die europäischen Staaten waren da etwas vor den Kopf gestoßen, weil sie bis dahin nicht beteiligt wurden. Heute hat die Münchner Sicherheitskonferenz dann begonnen und nachdem Bundespräsident Steinmeier den USA zur Eröffnung Rücksichtslosigkeit vorgeworfen hat, weil sie etablierte Regeln und gewachsene Partnerschaften nicht achteten, hat sich US-Vize J.D. Vance am Nachmittag auch geäußert. Kilian Neuwert.
Die Rede von J.D. Vance in München, sie war vermutlich das genaue Gegenteil von dem, was die anwesenden Staats- und Regierungschefs und alle Beobachter erwartet hatten. Vom US-Vizepräsidenten war kein Wort zur Lage in der Ukraine zu hören, kein Wort zu etwaigen Truppenabzügen aus Europa, obwohl genau das in den vergangenen Tagen die Themen waren. Vance unterstellte stattdessen einen Demokratieverlust in Europa, der sei besorgniserregender als alle Bedrohungen von außen. Konkret kritisierte er, dass soziale Medien in der EU aufgefordert seien, gegen Hassrede vorzugehen. Für Vance eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Er umarmte zudem populistische Parteien rhetorisch, ohne AfD und BSW zu nennen. Dass ihre Vertreter auf der Münchner Sicherheitskonferenz nicht eingeladen seien, sei undemokratisch. Sie repräsentierten Teile der Bevölkerung. Migration benannte der US-Vizepräsident als eine der Hauptbedrohungen Europas und bezog sich dabei auch auf den Anschlag von München.
How many times must we suffer these appalling setbacks before we change course?
Wie oft müssen wir solche entsetzlichen Rückschläge noch erleben, bevor wir den Kurs wechseln, fragte J.D. Vance. Kurz sprach er an, Europa müsse mehr für seine Verteidigung tun. Unmittelbar zuvor hatte bereits EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dies angekündigt. Sie will die europäischen Verteidigungsausgaben erhöhen.
Neben der Sicherheitskonferenz in München geht es in der Stadt auch um die Nachwirkungen des Anschlags gestern. Die Ermittlungen laufen weiter, denn es gibt immer noch viele Fragen zum Täter und ob es wirklich eine islamistisch motivierte Tat war. Über die insgesamt 36 Verletzten berichtet Henning Pfeiffer.
Bei ihnen handle es sich um 32 Männer, drei Frauen und ein Mädchen im Alter zwischen 2 und 60 Jahren. Zwei Verletzte schwebten nach wie vor in Lebensgefahr, ein Mann und das zweijährige Kind. 18 der 36 Verletzten wurden laut Polizei mittelschwer bzw. schwer verletzt. Die übrigen erlitten leichte Verletzungen. Beim Upload-Portal der Münchner Polizei wurden bis jetzt mehr als 50 Fotos und Videos von Zeugen hochgeladen. Sie werden für die Ermittlungen herangezogen. In seiner ersten Vernehmung soll der 24-jährige Afghane eingeräumt haben, absichtlich in die Menschenmenge gefahren zu sein. Seine Tat habe er religiös begründet. Die Ermittler gehen deshalb von einem islamistischen Tatmotiv aus. In einem Chat mit seiner Familie soll er am Vortag geschrieben haben, Zitat, vielleicht bin ich morgen nicht mehr da, ohne dies näher auszuführen. Hinweise auf extremistische Äußerungen oder entsprechende Einflüsse von außen lägen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Im Laufe des Nachmittags wird über die beantragte Untersuchungshaft entschieden.
Der Bundesrat ist heute zu seiner ersten Sitzung in diesem Jahr zusammengekommen. Die war zugleich die letzte vor der Bundestagswahl. Insgesamt 17 Gesetze standen zur Entscheidung auf der Tagesordnung, darunter das Hilfegesetz bei häuslicher Gewalt, das Mutterschutzgesetz in Bezug auf Fehlgeburten und das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, das den Ärzten eine bessere Bezahlung zusichert und den Patienten schnellere Termine. Sarah Beham berichtet.
Es ist ein Meilenstein in der Frauenpolitik. Bund und Länder werden künftig Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, besser schützen. Mit einem neuen Gesetz verpflichten sich die Bundesländer jetzt, ausreichend Hilfsangebote zu schaffen. Dafür erhalten sie erstmals vom Bund Geld. Über die nächsten 10 Jahre 2,6 Milliarden Euro. Damit sollen unter anderem mehr Frauenhausplätze entstehen, die dringend benötigt werden. Ab 2032 gilt dann ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung. Eine Verbesserung wurde auch für Patienten und Ärzte beschlossen. Bisher hatten Hausärzte nur ein festes Budget pro Quartal. War das Geld aufgebraucht, haben sie praktisch ohne Bezahlung weiterbehandelt. Die Folge? Patientenstopps. Mit der neuen Reform bekommen die Hausärzte jetzt für jede Behandlung Geld und können, so die Hoffnung der Politik, wieder mehr Patienten aufnehmen. Einig sind sich die Bundesländer auch beim Thema Mietpreisbremse. Sie soll bis 2029 verlängert werden, damit Mieten langsamer ansteigen. Bislang gilt, die Mietpreisbremse läuft Ende des Jahres aus. Im Bundestag gab es zuletzt keine Einigung.
Das war bis zuletzt eine Zitterpartie. Lässt die Terrorgruppe Hamas in Gaza auch wieder an diesem Wochenende Geiseln frei? Nun haben die Hamas und der Islamische Dschihad Israel drei Namen übermittelt von jungen Männern, die freikommen sollen. Die Geiselübergabe soll wie ursprünglich geplant morgen um die Mittagszeit stattfinden. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Sascha Trofanow, Sagui Degelchen und Yair Horn. Die drei jungen Männer sind die nächsten Geiseln, die die Terrorgruppen Hamas und Islamischer Dschihad in Gaza am Samstag freilassen wollen. Das kündigten beide Terrorgruppen früher als in den vergangenen Wochen an. Damit wolle die Hamas zeigen, dass sie alles daran setze, die Waffenruhe und den Zeitplan zur Freilassung der Geiseln einzuhalten, so ein Sprecher der Terrororganisation. Israel bestätigte, eine Liste mit Namen erhalten zu haben. Es wäre das sechste Mal, dass in der ersten Phase dieser Waffenruhe Geiseln freikommen. Dies war bis zuletzt unsicher. Israels Regierungssprecher David Menzer hatte zuletzt gesagt, wenn die Hamas nicht bis Samstagmittag drei Geiseln freilasse, werde die Waffenruhe enden und die Kämpfe weitergehen.
In ihrem Strombericht 2025 stellt die Internationale Energieagentur IEA in Paris einen deutlichen Anstieg der weltweiten Stromnachfrage fest. Getrieben wird der Stromverbrauch unter anderem von E-Autos und Datenzentren. Aber auch die erneuerbaren Energien sind auf dem Vormarsch und werden in den nächsten Jahren den zusätzlichen Bedarf zu einem Großteil auffangen. Aus Paris, Kai Rienecker.
Die Internationale Energieagentur spricht von einem sich abzeichnenden neuen Zeitalter der Elektrizität. Im vergangenen Jahr 2024 ist der Stromverbrauch weltweit um gut 4% gestiegen. Auch in den nächsten Jahren werde das Wachstum ähnlich stark sein. Bis Ende 2027 wird weltweit so viel zusätzlicher Strom nötig sein, als wenn ganz Japan dazukommen würde, so der Vergleich der Energieexperten in Paris. Wachstumstreiber sind China, Indien und Südostasien. Der zusätzliche Strom wird neben der industriellen Produktion auch für Klimaanlagen, Elektroautos und die globale Ausbreitung von Datenzentren benötigt. Allein in China soll sich der Stromverbrauch von Datenzentren in den nächsten drei Jahren verdoppeln. Die gesamte zusätzliche Nachfrage nach Strom könne jedoch über ein entsprechendes Wachstum von Photovoltaik, anderen erneuerbaren Energien sowie der Kernkraft abgedeckt werden, so die Energieagentur in Paris.
Fokus Südwest.
Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch ist zuversichtlich, für die insolventen DRK-Kliniken einen neuen Betreiber zu finden. Das hat der SPD-Politiker nach einem Treffen unter anderem mit dem Insolvenzverwalter und Klinikvertretern gesagt. Gernot Ludwig berichtet.
Es geht um die Tageskliniken Bad Kreuznach und Worms, die Fachklinik in Bad Neuenahr, das Schmerzzentrum Mainz sowie die Camillus-Klinik Asbach. Gesundheitsminister Hoch sagte, für jeden der Standorte gäbe es schon jetzt mehr als einen Interessenten und das nur eine Woche nach Insolvenzanmeldung. Für die 5 DRK-Krankenhäuser, die schon länger in der Insolvenz sind, äußerte sich Hoch bereits vor einer Woche zuversichtlich, Lösungen zu finden. Der Hintergrund: In Rheinland-Pfalz sind aktuell 10 Kliniken in der Insolvenz. Betreiber dieser Kliniken ist das Deutsche Rote Kreuz. Der Verband hatte vor rund einer Woche angekündigt, die Kliniken nicht weiter betreiben zu wollen und sich ganz aus dem Krankenhausgeschäft zurückzuziehen.
Auf einem Autobahnparkplatz an der A5 bei Bad Bellingen sind mindestens 200 Flachbildfernseher und 2 Dutzend Computerbildschirme gestohlen worden. Das teilte die Polizei heute mit. Matthias Zeller.
Der Lkw-Fahrer hatte in seiner Kabine auf dem Parkplatz an der A5 bei Bad Bellingen geschlafen, während die Diebe im großen Stil zuschlugen und sich in dem Sattelauflieger bedienten. Der Wert der über 200 geklauten Fernseher und 24 Computerbildschirme beläuft sich auf 30.000 Euro. Angesichts der großen Menge an Diebesgut geht die Polizei von mehreren Tätern und einem größeren Auto oder mehreren kleineren Autos für den Abtransport aus.
Am Karlsruher Europaplatz ist am Vormittag ein Mann mit einem Auto in den Eingang einer U-Bahn-Station gefahren. Das Fahrzeug blieb an der Treppe hängen und musste abgeschleppt werden. Luisa Gie berichtet.
Gegen 11 Uhr fuhr ein 60-Jähriger die Stufen zur U-Bahn hinunter und blieb an der oberen Hälfte des Abgangs stecken. Er hat den U-Bahn-Abgang mit einer Tiefgarage verwechselt. Das Auto blieb mit dem Unterboden hängen. So entstand laut Polizei ein überschaubarer Sachschaden. Der 60-Jährige kommt nicht aus Karlsruhe und war nicht ortskundig, so die Polizei.
Und dann war da noch.
Im ganzen Internet wurde heute über den jungen Chilenen berichtet, der von einem Buckelwal verschluckt und ein paar Sekunden später wieder ausgespuckt wurde, mitsamt seinem Kajak. Wenn man das Video gesehen hat, wo auch dieses riesige Maul des Wals zu sehen ist, dann wundert man sich, warum der Wal den Mann nicht einfach komplett geschluckt hat. Julia Nestlin aus der ARD-Wissensredaktion erklärt's.
Buckelwale haben auch zwar einen sehr großen Mund, aber sie haben nur sehr, sehr kleine Tiere als Fressen zum Ziel und auch deswegen einen sehr kleinen Rachen. Also sie wären gar nicht in der Lage, einen Menschen ganz zu schlucken und zu fressen. Und sie haben auch übrigens gar keine Zähne, mehr so eine Art Filteranlage im Mund. Beim Fressen lassen sie sich das Maul volllaufen und pressen dann das Wasser wieder raus, wobei dann die Beute, also zum Beispiel diese kleinen Krebse, in den sogenannten Barten hängen bleiben.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.